Ich saß im Gefängnis in Untersuchungshaft und da hatten sie gesagt, aus dem Fernsehfilm machen wir ein Kino-Ding, ne? Und dann brauchen sie Plakate, fürs Fernsehen brauchst du ja keine. Ne? Da haben die einfach meinen Bruder genommen. Ne?
Unser neuer Podcast, Essen im Ohr.
Ich baller in dem Coupé mit 240 über der Bahn, das ist meine Freiheit.
Wäre Kalle Grabowski mit dem E-Auto gekommen?
Wohl kaum, denn der macht ja keine Geräusche.
Also du?
Ein Bekannter von mir, ein Autohändler in Düsseldorf, der hat auch ein Elektromobil gebaut, so als Sportwagen, so ein kleinen. Der ging auch richtig ab wie die Sau. Und der hat extra ein Soundlabor da drin gehabt. Du konntest dann einstellen, welchen Sound der haben soll, von welchem Rennwagen, weil er eben sonst keine Geräusche gemacht hat.
Wie bist du hergekommen?
Jetzt auch mit dem Auto.
Verbrenner.
Aber mein Wahlspruch beim Auto ist eben, wer mich überholt, ist ein Arschloch. Wer sich mal überholen lässt, ist bekloppt.
Von Köln bist du jetzt gekommen, über der A40 jetzt. Kommen da nochmal so Heimatgefühle auf?
Ich bin ja häufiger hier, weil ja auch noch ein Bruder von mir hier wohnt. Mehr zwei, einer in Essen und einer in Castrop. Und Freunde von mir in Bochum. Da haben wir auch einiges immer wieder vor. Wir wollen ja einmal da so einen Film drehen. So ein bisschen im Style von Bang Boom Bang, so ist das sowas, ne? Und dann hatten wir mal so gedacht, was macht man aus einem Namen, der eine Marke ist? Denn mein Name ist ja eine Marke inzwischen, schon
absolut
lange. Und dann kam mein Sohn auf die gute Idee, Pommesbude im Ruhrgebiet. Ne? Und das machen wir jetzt auch.
Da bin ich großer Fan von. Ich bin riesen Pommes-Fan. Mhm. Und ja, dein Name, herzlich willkommen. Karl-Heinz Kalle Langmann, Herr Krupp, Drag Queen Una Hört, Dr. Zwengelmann.
Das war gut mit der Drag Queen, das hat so einen Spaß gemacht, ne?
Also reden wir noch drüber, ne? Über Zentrale Mart Frenzen, Kalle Grabowski und Richter Ralf Richter. Herzlich willkommen, Ralf Richter.
Danke schön.
Du hast mal gesagt, in einem Film, wenn wir was zu besprechen haben, dann hältst du die Fresse. Ist das klar? Machen wir nicht. Ich freue mich drüber, dass du hier bei Essen im Ohr bist. Wir sprechen nämlich mit besonderen.
Ja, es ging ja auch da nur um eine dritte Person. Wenn ich mit irgendwem was zu besprechen habe, dann hältst du die Schnauze. Aber
ach so, wir sind ja nur okay. Zu zweit. Ne? Ja gut, dann ist gut, dass nicht noch jemand hier ist, der stören könnte. Du bist eine Persönlichkeit hier aus der Stadt und im wahrsten Sinne ein Kind dieser Stadt. Jo. Ralf Richter, Schauspieler, manchmal Musiker.
In Rüttenscheid geboren.
Aha, in welchem Krankenhaus?
Das weiß ich nicht mehr.
Okay. Ich bin Fabian Schulenkorff und ich heiße dich, Ralf Richter, und euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu dieser Folge. Wir haben jetzt schon so viel gequatscht, viel auch über Autos, Raserei. Ist das noch so dein Ding? Also du gibst immer noch Gas?
Nee, eigentlich gar nicht. Also ich fahre auch gar nicht so gerne. Wenn es geht, lasse ich mich fahren. Dann macht mir mehr Spaß.
Auch mal mit der Bahn?
So, auch mit der Bahn lasse ich mich ja sowieso fahren, denn ich habe ja keinen Schein dafür, um einen Zug zu bewegen. Ne?
Ja, okay, aber ich meine, dass du mit der Bahn statt mit dem Auto fährst.
Ja. Eigentlich ja.
Du nur hast ja
so
jetzt
fliegen, das ist überhaupt nicht gerne so. Aber mit dem Zug, das ist sehr schön. Das ist wirklich schön. Du kannst die Landschaft an dir vorbei knallen lassen und du musst dich gar nicht, du kannst sogar aufstehen und laufen in dem Ding. Ne? Ja, so, ne? Das hat schon wirklich viele Vorteile. Das ist schön.
Eigentlich total geile Sache, oder?
Ich habe auch jetzt gesehen in irgendeinem Magazin, im Fernsehen, dass wohl auch wieder neue Züge jetzt rauskommen. Ne?
Mhm.
Teilweise mit Milchglasscheibe, so dass du da drin knutschen kannst, ohne bemerkt zu werden und so.
Ja, mit so Zweierabteilen.
Ja, ja, sowas irgendwie. Aber gut, darauf habe ich nicht abgesehen. Nur sah das aus, als wenn da so ein bisschen, wirklich so ein bisschen was Gemütlicheres auch dabei ist. Also für längere Strecken. Das macht wirklich Spaß. Du kannst da lesen einfach und so. Ist eigentlich die schönste Form, sich weiter zu bewegen.
Wen würdest du mit ins Zweierabteil nehmen?
Ins Zweierabteil? Entweder meine Tochter oder sowas, ne? Oder eins von meinen sieben oder mehrere von meinen sieben Enkelkindern inzwischen, die ich habe, ne? Das ist eigentlich so der Mittelpunkt oder der schönste Mittelpunkt meines Lebens, ne? Die vielen kleinen Kinder, wie sie so die Welt für sich erobern, ne? Und alles so wissbegierig aufsaugen.
Mhm.
Also, das ist wirklich klasse. Da macht mir auch meistens Spaß, die einfach so besuchen und dann gucken, was so geht und einfach machen, was die wollen und so, ne?
Ist dir gerade jetzt auch mit sieben Enkelkindern, ist dir denn auch so der Nachhaltigkeitsgedanke mittlerweile mal wichtig? Nicht unbedingt mit 240 über die Bahn zu ballern, sondern auch mal zu sagen.
Ja, aber nicht erst jetzt, das ist schon lange. Meine Tochter, die ist ja jetzt über 30, hat auch eine fünfjährige Tochter. Nee, Quatsch, sechs ist sie schon, die ist schon in der Schule jetzt. Jawohl, ja. Die hat schon damals, habe ich mir mal den, beim Grip-Magazin hatten sie sich gemeldet und wollten, dass ich mit dem Date, einem Moderator vom Grip-Magazin, der hatte so eine Rubrik Date besorgt, für mich ein Auto. Und die haben so getürkt, okay, ich bin Kalle Grabowski, ich will einen 500er SEC oder 500er SEC haben und er besorgt den. Das hat er auch gemacht. Und dann hatte ich den auch. Ne? So, und dann sind wir so rumgefahren und haben den so aufmotzen lassen. Und so war wirklich interessant. Und auch spaßig. Und den habe ich dann wieder behalten. Das war meiner. Ne? Und da hat meine Tochter dann zu mir gesagt, also da steigt sie nicht ein. Denn der ist schon so alt. Ne? Und wenn du da drauf getreten hast, dann hat er wirklich 35 Liter gefressen. Ne? Aber er ging auch wirklich ab wie die Sau. Das war ja mal früher das schnellste Auto der Welt eine Zeit lang. Ne? Also außer Rennwagen jetzt. Ne? Aber der schmeißt so viel Dreck in die Luft. Und das ist... Eigentlich hätte man das ja nie machen sollen. Ne? Aber jetzt ist einfach so deutlich sichtbar, ne? Weil jetzt sowieso schon nichts mehr geht. Ich bin, glaube ich, so wie ich das verstehe, in der letzten Generation, die überlebt. Die bis zum Ende ihrer Tage lebend auf der Erde verweilt. Danach werden jetzt viele Leute schon sterben an Dreck in der Luft und dem Zeug so. Ne? Und ich erinnere mich noch, als ich ein Kind war, da haben wirklich Leute, die Nachbarn, die hatten einfach einen Reifen in den Vorgarten gelegt und verbrannt. Hm. Und da ging schwarze Qualm hoch. Das hat überhaupt keinen interessiert, das war normal. Hm. So, ne? Also da wurden die Grundsteine gelegt für den Dreck, der heute nicht mehr weggeht. Ne?
Und wir sehen es ja heute mit Naturkatastrophen, Umweltkatastrophen, die immer häufiger werden.
Ich habe mal in Grönland gearbeitet, so für einen Fernsehjob. Und da sind wir so zwischen den Eisschollen durchgefahren. Und ich dachte mir so, Mensch, ne, jetzt sehe ich das doch tatsächlich mal. So sieht sie also aus. Und so hat es wohl früher überall ausgesehen. Aber nicht ganz, denn beim zweiten Blick siehst du schon, die sind gar nicht weiß, die Schneeberge, die sind grau, weil der ganze Dreck da runterkommt. Ne? Also das ist ja nicht erst jetzt so, das ist ja schon lange so. Ne? Aber jetzt ist es unwiderruflich. Ne? Lange genug hieß es immer, es ist 5:12, es ist 5:12. Und dann haben, das war nur ein Signal, noch mehr an sich zu raffen. Ne? Da sind dann immer mehr Leute zu Millionären geworden und die anderen natürlich immer ärmer. Und jetzt ist es soweit, jetzt geht es nicht mehr zurück. Hm. Jetzt ist es kaputt und jetzt werden wir abwarten müssen, bis wir alle untergehen.
Bis dahin wollen wir die Zeit aber noch genießen und wollen uns jetzt hier erst nochmal...
Ja, wir gehen lachend unter, natürlich.
So, guck mal, immerhin. Lachend. Du spielst ja hauptsächlich in Komödien mit und du hast jetzt selbst gerade schon gesagt, warum du ein Kind dieser Stadt Essen bist und das wollen wir näher kennenlernen mit dem Steckbrief. Ich gebe die Kategorie vor, du füllst aus.
Okay.
Vollständiger Name.
Ralf Peter Richter.
Geboren am?
17.08.1957.
In, hast du gerade schon gesagt?
In Essen.
Aufgewachsen in?
Bochum.
Anzahl der Ehen und der Kinder?
2.
Lieblingsessen?
Deutsche Hausmannskost auf der einen Seite oder ansonsten türkisch oder italienisch.
Lieblingsgetränk?
Trinke ich immer Apfelsaftschorle. Da trinke ich weiß nicht wie viel, 100 Liter im Monat davon.
Und wir enttäuschen dich nur mit einem Glas Wasser hier.
Nein, alles in Ordnung.
Größte Schwäche?
Meine größte Schwäche ist... Ja, Träumereien und damit verbunden eine gewisse Faulheit, so, ja. Ich glaube, das ist das Blödeste. Für andere. Für mich nicht.
Kriegst du ja nicht mit, ne?
Doch, aber ich krieg das Ergebnis mit, dass ich die Faulheit Ruhe habe.
Ja gut, hören wir mit was Schönerem auf, größte Stärke.
Meine größte Stärke, ist, sagen wir mal, immer suchen nach Verständnis und auf der anderen Seite Hilfsbereitschaft.
Du engagierst dich ja auch sozial. Wie, kommen wir später nochmal zu. Wie bist du denn von Essen nach Bochum gekommen? Weil, hast du ja gerade gesagt, in Bochum.
Mein Vater war Architekt. Und es war abzusehen, für mich nicht natürlich, aber für meine Eltern, dass da noch einiges nachkommt, ne? Und ich habe ja 7 Geschwister. Ne? Und dann sind wir, ich glaube, da war ich so ein Dreiviertel oder halbes Jahr alt. Da sind wir nach Bochum gezogen, weil mein Vater in Bochum eben, da hat er so eine ganze, so eine kleinere Siedlung gebaut, so mit Eigentumshäusern und hat für uns sehr ganz mitgebaut. Meine Oma hat auch noch, so lange wie sie gelebt hat, bei uns gewohnt. Und das war der Grund, weil mein Vater da wohl ein vernünftiges Grundstück hatte, um zu bauen.
Kann man auch mal sagen, ist auch schon viel wert, ne? Mit so vielen Kindern, dann, dass jedes ein eigenes Zimmer gekriegt hat.
Ja, ja, das war damals schon nicht mehr ganz normal. Also wir hatten so einen großen Mercedes natürlich, den größten, den es gab, damit alle reinpassen, ne? Damals war es ja noch nicht das Problem mit Anschnallen und so, ne? Und ich erinnere mich, wie Menschen an der Straße damals schon standen, wenn wir eine Ampel gehalten haben, weil wir irgendwo meine Tante in Leverkusen besuchen oder irgendwie sowas, also alle im Auto saßen, dann standen Leute und haben so mit dem Finger so gezählt, wie viele denn da drin sitzen. So. Gott, für meine Eltern muss das wirklich jeden Tag sowas von anstrengend gewesen sein. Dauernd war irgendetwas. Ne? Und das zog sich immer weiter durch. Wenn sie jugendlich waren, hat einer meiner Brüder ständig oder immer wieder den Zweitwagen, also den Wagen meiner Mutter, immer rausgeholt und zwei davon platt gefahren. Dann kam die Polizei und dann meine Mutter, Ralf, komm mal, musste ich aufstehen. Wendeltreppe oben, die Kinderzimmer, Wendeltreppe halt runter und dann dieses, warte mal. Und war der das? Ne? Nein, die Polizei, kannst du wieder schlafen gehen, Ralf? Da wusste meine Mutter schon, aha, wer das von den Kindern war. Denn der war auch nicht da gerade. Und das immer, der mich angegeben hat als Namen.
Ne? Ach so.
Ja, ja. Naja, wie auch immer. So war das. So ging das immer weiter.
Erster
immer
Verdächtiger weiter. War es immer du.
Der eine hat mich angegeben eben.
Ach so, okay. Oder also warst du damals schon der Bad Boy der Familie? Oder nee, sind deine Brüder genauso drauf?
Ich hatte einen Führerschein und sah so aus wie er. Ich habe einen Bruder, der ist älter als ich. Der sieht aber eben mir nicht so ähnlich. Der hat einen anderen Vater. Deswegen. Und den konnte er nicht angeben, weil er nicht so aussah wie er. Dann hat er mich angegeben.
Einer deiner Brüder ist auch auf einem Filmplakat zu sehen, anstelle von dir, ne?
Ja. Ja, ja. Ja, das lag daran, ich saß im Gefängnis in Untersuchungshaft und die wollten mich nicht noch mal rauslassen. Einmal hatten sie mich für Synchron rausgelassen und dann war aber irgendwas, hatten sie gesagt, aus dem Fernsehfilm machen wir ein Kino-Ding, ne? Und dann brauchten sie Plakate. Fürs Fernsehen brauchst du ja keine, ne? Und fürs Plakat wollten sie mich nicht nochmal rauslassen. Und da haben die einfach meinen Bruder genommen, ne?
Aufgewachsen in Bochum und dann wäre doch eigentlich auch der nächste Weg, wenn du zur Schauspielerei willst, an die Schauspielschule in Bochum zu gehen. Aber da haben sie dich nicht angenommen, ne?
Doch, 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 die haben mich angenommen. Das war zufällig. Ich habe mit der damaligen Freundin vom Claude Rudolf, die war Assistentin bei Peter Zadek in Bochum hier. Zadek war Intendant hier. Und mit der hatte ich so ein Stück angefangen zu proben. Und dann plötzlich habe ich so zufällig mitgekriegt, Schauspielschulen, Anmeldung für die Prüfung. Und habe ich das so verlauten lassen und dann sagte die Eva, hieß sie, Eva Niedermeiser, ja, Ralf, also ich möchte das zwar ganz gerne hier machen, das Stück, aber ganz ehrlich, ne, ich glaube, für dich ist besser, wenn du jetzt einfach dahin gehst zur Schauspielschule. Mach das doch, ne? Hat sie mich quasi rausgelassen, ne? Und dann habe ich mich da angemeldet. War eigentlich schon zu knapp wenig Zeit, aber vielleicht, weil ich aus Bochum kam oder so. Auf jeden Fall haben sie mich dann noch zugelassen. Und dann sollte man drei Stücke auswendig aufsagen. Und eins konnte ich so, und zweitens hatte ich noch so ein paar Sätze angefangen, okay. Drittes gar nicht mehr angefangen, weil es zu spät war. Das habe ich dann auch gemacht. Und ja, dann sagten die, ja gut, also das dritte, also haben sie gar nicht. Aha. Zweit auch nur halb, also ich verstehe nicht, wie kommen sie darauf, dass sie da Menschen, die sich hier bestens vorbereitet haben, den Platz wegnehmen können und sie haben das gar nicht drauf. Doch, doch, sie haben doch gesehen, eins hatte ich drauf, das schien ihnen ja gefallen zu haben, aber wenn, habe ich mir so gedacht, ich sage einfach die Wahrheit, das, was ich denke, ne? Wenn sie das nicht beurteilen können nach anderthalb Dingern, dann bin hier nicht ich falsch aufgehoben, sondern sie. Sie machen das nur jedes Jahr. Dann haben sie mich angeguckt, auch teilweise wütend, aber es stimmt wirklich, das ist wahr. Ne? Und ein Lehrer war komplett auf meiner Seite und der hat immer für mich gekämpft. Und dann haben die mich zugelassen da. Ne? So, ne? Und irgendwen anders, der sich bestens vorbereitet hatte, dafür nicht angenommen. Tut mir leid. Allerdings bin ich dann nach zwei Jahren rausgeflogen. Weil ich dann einem eine reingehauen habe, weil der sich so dermaßen peinlich daneben benommen hat, mir gegenüber, Das war peinlich, dumm und großkotzig. Alles, alle drei Dinge zusammen. Und dann habe ich ihm eine reingehauen. Und wir waren im Ausland, in Jugoslawien, mit der Schule, also mit der Klasse. Mit der Gruppe sagt man nicht Klasse. Und dann haben sie mich auch rausgeworfen. Dann bin ich zurückgefahren und war froh am nächsten Tag, als ich in Deutschland wieder aufgewacht bin. Dann hast du ja so eine Viertelsekunde, wo bin ich, ne? Veränderte Situation. Und mir fiel ein, ah, Schule, Schule, rausgeworfen. Ah, Klasse. Endlich nicht mehr dahin, habe ich mir dann so gedacht. Ne?
Also war eh nicht so deine Welt.
Nee, das nicht so, denn da sitzen junge Menschen, die gerade aus der Windel gekrochen sind und diskutieren über Theater, also ne? Und fühlen sich privilegiert. Und so war es auch in Jugoslawien. Morgens beim Frühstück, mittags beim Mittagessen, abends dann, jo, jetzt mal zurücklehnen, ein Glas Rotwein dazu und wieder über Theater diskutieren. Also die hatten überhaupt keine anderen Themen, weil die nicht so aufs Leben geguckt haben. Die wollten einfach etabliert und abgesondert von normalen Menschen Künstler sein. Ne? Und das konnte ich noch nie, das kann ich noch nie. Aber mit dem Leben hat das nicht allzu viel zu tun, wenn man sich nur über Kunstleben unterhält. Ne? So, ne?
Und solche, das klingt ja, als würdest du solche Rollen auch spielen mit Kalle Grabowski, der auch einfach zur Marke geworden ist. Meistens, ich sag mal, ja, so Hau-Draufgänger-Typen. So Menschen, die das Herz auf der Zunge tragen, die, man kann auch sagen, große Klappe haben. Wie viel Kalle Grabowski steckt denn in Ralf Richter?
Guck mal, sagen wir mal, Dustin Hoffmann, ne? Der kann spielen, wie er will, aber du siehst immer, dass er nur 1,65 groß ist, oder? Ne? Und das ist eben so. Ne? Im übertragenen Sinne kann man das auch so sehen. Man kann eine Rolle lesen und da kann man sich vorstellen, oh, wie ist denn das? Wie verstehe ich das denn? Ah ja, gut. Und wie sehe ich mich selber? Wie kriege ich das zusammen? Ne? So, ja. Mhm. Und das paart sich dann mit Eitelkeiten gegebenenfalls und Ängstlichkeiten, wie auch immer. Aber in Wirklichkeit ist es so, dass immer die Figur selber von einem einfließt. Wenn Robert De Niro damals, als er so am Höhepunkt seiner Karriere war, nach 3, 4, 5 Filmen, jeder kannte ihn auf der Welt und jeder wollte ihn und er war der absolute Mega-Mime, oder wie sie ihn nannten. Ne? Der hat auch von sich selber behauptet, dann so in dem Aufwasch, ja, weil er so viel gelobt wurde, so, ne, ja, ich kann auch ein Handtuch spielen. Ne? Und das ist wirklich einfach nur dumme Arroganz, finde ich. Ne? Es gibt hier so einen Türken, Kodre Ramadan. Der hat hier bei Four Blocks hat er eine Hauptrolle gespielt. Und dann haben sie ihn immer so als Gangster so besetzt. Und jetzt ist er, glaube ich, im Knast wegen Fahrens ohne Führerschein. Immer große Autos. Ne? Und der erzählt dann auch in so einem Interview, ja, er könnte nicht anders, denn er wäre ja jetzt schließlich berühmt. Dann denke ich mir, ach, schon wieder so einer. Ne? Hört halt nie auf, dass Menschen großkotzig werden, weil sie einen Erfolg haben, statt sich darüber zu freuen. Und womöglich einfach, ich habe mir immer gedacht, Mensch, ne? Du kannst nicht jedes Mal eine Rolle kriegen, wo du sagst, ey, das is it oder so, ne? Ja? Also es geht auch so weit, dass Rollen da sind, ne? Und erstmal, weil es mir sonst zu langweilig ist, außerdem, weil ich Geld zum Leben brauche, mache ich dann irgendwas, so wie die anderen auch, was eigentlich nicht unbedingt zu 100% meinem Wunsch entspricht. Ne? So, ja. Aber dann habe ich mir immer gesagt, also, was macht man da? Es gibt nur eine Möglichkeit. Ich muss mir immer sagen, wenn das, was ich jetzt mache, ne, nicht besser ist als alles andere, was ich vorher gemacht habe, von meiner Seite, ne, dann wird es das letzte Mal sein. Ne? Ich kann das ja nicht wirklich jedes Mal besser sein lassen oder so. Ne? Außerdem ist das auch gar nicht unbedingt in meiner Beurteilung. Aber das ist auf jeden Fall, woran ich mich halten kann. Ne? So, nicht einfach dumm reinzulachen, sagen wir mal. Ne? Ja? Oder einfach in der Ecke zu pinkeln, wenn die ja gerade inszenieren oder so. Übertreib ja jetzt natürlich. Ne? Aber so, dass man bei der Stange bleibt. Mhm. Ne? So, ja? Und sich ernsthaft damit beschäftigt, auch wenn man das Gefühl hat, da stehe ich total drüber.
Also du bist dir selbst auch treu geblieben.
Da muss ich selber treu, ja, das ist die Hauptsache. Ja, ja, ja.
Mit deinem Charakter, aber auch deinen Rollen. Du hast bestimmt auch schon welche abgelehnt, oder?
Schon mal was abgelehnt, ja. Aber eigentlich mehr, wenn ich mich verarscht fühlte wegen Gagen oder irgendwie sowas.
Ach so, okay, ja.
Oder wenn es wirklich zu heftig war. Ne? So, mein, alles kann man nicht machen. Ne?
Gibt es denn auch Sachen, wo du auch rückblickend denkst, so, ich sag mal zum Beispiel, Zitat, wieder aus Bang Boom Bang, ne? Was hat dieser Typ meine Olle zu, ne? Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Also allein schon die Bezeichnung für eine Frau, Olle, ist da jetzt einfach abwertend gemeint?
Wär das nee, das ist nicht so abwertend, nein. Wir sind ja hier im Ruhrgebiet, da müsst ihr doch auch wissen. Nee, also guck mal, gehst du irgendwo, stehst irgendwo an einem Ambütchen, ist ja hier so eine Tradition, da haben wir so ein Bein vor Ambütchen, ne? Und da stehen dann so ein paar Männer, die auch Familie haben oder zumindest vielleicht die Kinder auch schon aus dem Haus, aber auch verheiratet sind. Und dann sagt der eine so aus Spaß, immer, hey, dass du dir ein Bierchen hier noch leisten kannst. Dann so, ja, meine Olle hat mir ein paar Groschen zugesteckt. Das ist nicht im Abwerten gemeint. Das sagt man so im Ruhrgebiet. Nicht jeder sagt es und es heißt immer so. Aber wenn man es sagt, Olle, dann heißt das noch lange nicht, dass man das abwerten meint. Nee. Und dann würde ich ja als Kalle Grabowski auch nicht machen. Ne? Was hat dieser Typ meine Olle zu ficken? Das wäre ja auch widersprüchlich, wenn das eine Beleidigung wäre, Olle. Dann ist doch gut, dann soll er doch ficken. Ich will ja mit der Olle nichts zu tun haben. Ist doch eh nur, warum soll ich sie so bezeichnen mit so einem beleidigenden Ausdruck, außer wenn ich sie gar nicht haben will oder wenn sie mir egal ist. Ne? So, dann wäre das auch egal. Ne? Nein, also da vertust du dich.
Ich könnte mir halt vorstellen, dass sich das gerade auch so mit der Zeit geändert hat. Ne? Hast du da auch schon irgendwie, ich sag mal, ja, Gegenwind für bekommen, für solche raueren Sprüche?
Nö, eigentlich gar nicht, nein.
Du sagtest gerade, es ist dieser, auch schon von der Situation am Bütchen, es ist auch, das ist Ruhrpott, das sagt man hier so, du bist ja schon eine Art Missionar des Ruhrgebiets.
Ach so, nee, dann wäre es mehr ein Messdiener. Ne, also so großartig ist er nicht. Aber es ist schon wahr, ich bin echter Ruhrgebietler. Ne, ich spreche auch den Slang weitgehend, ne, selbst auch in Rollen so, ne, weil man das also ein bisschen verständlicher, manche Sachen sind ganz auf Ruhrpott für den Außenstehenden nicht so verständlich. Das gibt es ja eigentlich in jedem Slang so. Ne. Aber ich bin das und ich bin das auch gerne. Ne, ich finde das auch gut, denn hier im Ruhrgebiet ist es so, ich habe in Hamburg mal gelebt und in München auch lange. Da hast du immer wieder mit so viel vom Beruf Sohn und Standesdünkel versessenen Menschen zu tun. Und im Ruhrgebiet, da ist das nicht so schlimm, denn die Menschen haben nicht so viel. Also müssen sie auch nicht so viel voneinander verstecken und können sich auch eher die Wahrheit sagen. Ne? So ist das eben hier. Ein relativ ehrlicher Menschenschlag hier im Ruhrgebiet. Und das kann man ja gerne sein auch. Ne?
Und diese ehrliche Haut, dieses ehrliche, dieses offene, was man uns Ruhrgebietern ja auch nachsagt, damit wirst du dann ja auch gerne in solche, ich weiß nicht, wie heißen die Dinger, so, ja, Talkshows nicht, aber so was wie auch irgendwie die 100 besten 90er-Hits oder
ja,
so.
Ja, du meinst diese, ja,
so, die und Greenbox. Sitzt du dann, genau, vom Greenscreen und sagst, ach, hier, Lou Bega, der und der Song, ja, fand ich scheiße oder so, ne?
Ja,
so,
klar.
Und du sagst da auch mal.
Also, also da werde ich immer eingeladen da hat mir mal irgendeiner gesagt, so von den Redakteuren da, da hat sie mir gesagt, hör mal, es gibt außer dir, also mir, gibt es noch einen anderen. Ne? Und ihr zwei seid die beiden Einzigen, die immer die Wahrheit sagen. Wo wir wissen, die sagen das, was sie wirklich denken. Die anderen, zum Beispiel den Mann von der Goldrosi, ne? Der findet dann alles gut, wenn der da eingeladen ist. Alles. Selbst Sachen, wo du weißt, das kann der nicht kennen. Das kann der doch überhaupt nicht kennen. Ach, das finde ich so großartig, das kriegt er diese jungen Leute. Ne? Weil er Angst hat, dass er sonst nicht mehr eingeladen wird. Ne? Ja? Würde ich sagen, er ist dümmer als ich. Ne? Einfach, ganz klar. Denn so ist es eben nicht. Ne? Die sagen alle immer nur so eine schmierige, angepasste Scheiße. Ne? Ja? Einfach nur aus Angst, dass sie nicht eingeladen werden. Und ich und diese vermeintlich andere Person, zweite Person noch. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Ne?
Ach so, ich wollte natürlich gerne wissen, wer das ist.
Würde ich euch sofort sagen. Wir haben dieses Problem nicht. Wir sind scheinbar die Einzigen, die wissen, dass sie eingeladen werden, weil sie eben nicht alles gut finden. Dazu kommt noch, das ist eigentlich nicht der richtige, nicht der echte Grund, das wäre ein bisschen peinlich, aber eine Begleiterscheinung, eine günstige, dadurch bin ich auch viel schneller fertig als die anderen.
Weil die anderen sagen,
darüber rede ich nicht. Ne?
Nee, der Ach so, okay.
Das Scheiß, das, ne? Ja. Und schon schlecken sie weiter, ne? Und nehmen für den Moment für die Greenscreen eine andere Person, die was gesagt hat. So, ne? Aber Fakt ist, das ist der Grund, warum sie mich da immer einladen. Ja.
Du mit deiner ehrlichen Haut, ich habe es auch noch im Fernsehen gesehen, du hast da auch gesagt, ja, ich habe Koks genommen, ich war im Puff, jetzt hast du gerade schon gesagt, warst im Knast. Hattest du auch mal Schwierigkeiten wegen deiner ehrlichen Haut und offenen Art?
Ja, natürlich, immer wieder, klar. Aber ich muss dazu sagen, das stimmt nicht. Ich habe nie gesagt, ich war im Puff. Ich habe mal mit einem Typ, so ein junges Mädchen von der Bild am Sonntag, die haben sie losgeschickt, die sollte mit mir diskutieren, ne? So über mich, so wie jetzt hier das so, ne? Aber für Zeitung geschrieben. Und da waren wir in Hamburg. Und dann bin ich mit ihr zu so einer Filmpremiere gegangen. Kevin Costner war auch selber da und hat stundenlang langweiliges Zeug gelabert, damit die Leute nur seinen Film angucken. Und da habe ich den Kalle Schwensen vorgestellt und so ein paar Leute, die in Hamburg, ich da kenne gut, ne? Und habe mit ihr auch geredet und so und habe dann ins Letzte gesagt, hör mal, tu mir einen Gefallen, ne? Schreib nicht irgendeinen Scheiß, ne, ja, denn mein Sohn und seine Brüder, die jetzt nicht meine Kinder sind, aber eben seine Brüder und Schwester, die wohnen in der Nähe von München auf dem Land und sind da in so einem Schulzentrum, wo ein Gymnasium und eine Hauptschule, alles so in so einem riesen Ding zusammen ist, ne, und da kommen die ganzen Bauern und alle aus der Gegend hin, bayerische Bauernkinder, ne, und wenn da irgendein falsches Wort fällt, dann kann das dazu führen, dass mein Sohn und seine Geschwister gemieden werden oder so, ne? Und deswegen bitte mach das nicht, ne? Natürlich nicht. Und dann kommt original das raus und dann so diese Zwischenüberschriften, die da immer sind, war eine, habe ich direkt gelesen, als allererstes, ist mir ins Auge gesprungen. Dann kam Heroin und die Huren. Und nie im Leben habe ich Heroin genommen, ne? Und ich gehe auch nicht zu Huren. Also schon, aber zum so ein bisschen reden oder so, ne? Da habe ich dann so ein Wirtschaftsgeld bezahlt, quasi so ein. Man zahlt ein bisschen Bier, damit man die Zeit von ihr hat. So, weißt du, ne? Weil die ja sonst was verdienen würde. Ne? So. Aber ich gehe da nicht zum Ficken hin oder so. Überhaupt nicht. Ne? Und Heroin eben habe ich auch schon noch nie genommen. Und dann stellte sich aber raus, der Chefredakteur hat sie ihr weggenommen und hat dann eben einfach so für seinen Teil, naja, kann man mit dem Kopf drüber schütteln. Die sind so, das sind die Letzten, das ist auch die letzte Zeitung deswegen. Hab danach auch nie wieder mit denen gesprochen. Hab aber einen, der mich alle halbe, dreiviertel Jahr anruft. So, was gibt's denn noch Neues und so? Und dann sage ich ihm immer, was ist alles Neues, gibt was gar nicht stimmt. Und er ist hochzufrieden und weiß aber, dass ich ihn angelogen habe und schreibt das deswegen auch nicht. Ne? So, aber er ruft trotzdem wieder an. Ne? So, ne? Also das ist einfach so eine unangenehme Zeiterscheinung hier bei uns, ne? Diese Bildzeitung und der Kram. Aber so ist es eben. Was weiß ich, was davon jetzt bis zu dir durchgedrungen ist oder so. Denn ich habe nie gesagt, ich habe Heroin genommen, noch nie.
Weil nee, Heroin nicht.
Und irgendwo gestanden hat es nur einmal da, weißt du, ne?
Etwa bei Inas Nacht, die sagte, so, jetzt frage ich, warst du mein Puff? Und hast du gesagt, ja. Und Koks hattest du dann auch tatsächlich erklärt.
Ja. Das habe ich auch schon mal genommen, ja, das war.
Ja, so, dann wollen wir das auch nur korrekt hier stehen lassen. Wir wollen hier nichts dazu dichten oder so. Auf gar keinen Fall. So, selbst wie du manchmal rüberkommst, hast du auch eigentlich eine ruhigere Seite?
Ja. Ich empfinde mich jetzt auch als ruhig. Ich schreie ja nicht und versuche mich auszudrücken, dass man mich versteht. Das führt ja auch dazu, dass ich ein bisschen nachdenken muss dabei und nicht einfach so losposaunen. Nee, früher war ich wirklich lauter und schneller im Reden und so. Und was ja bedeutet, so viel wie weniger zugehört, ne, so. Und heute höre ich eigentlich, habe ich deutlich einen Eindruck, also eigentlich eher zu, um dann darauf zu antworten, als einfach nur irgendwelche Mist so in den Raum zu schmeißen. Ne? Mhm.
Hast du Vorbilder oder irgendwas, woran du, irgendwas oder irgendjemand, woran du dich orientiert hast?
Nee.
Und besondere
Personen? Es gibt so Situationen oder so, die einen an irgendwas erinnert, was man mal erlebt hat oder worüber man mal mit irgendjemandem gesprochen hat. Und da kann es natürlich sich immer ergeben, dass man sagt, ja, hör mal, Moment, du hast doch schon mal darüber ein langes Gespräch geführt und das war deine Meinung. Jetzt guck mal hier, das ist genau der Punkt oder so, ne? Dann, dass man dann das übereinbringt. Aber kann ich so gar nicht sagen. Mhm. Ne? Also das ist mit Sicherheit auch bei mir oft passiert, weil man da logisch über die Dinge nachdenkt, so, die passieren oder die man sagen soll oder gesagt hat oder so. Es trifft ja auch nicht immer auf größte Freude oder so. Die Zeiten ändern sich, also wird man auch immer wieder über Dinge auch vielleicht neu nachdenken oder so. Oder anders, ne, ja. Oder tiefer oder weiter oder so, ne. Mhm.
Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, was sonst, also klar, Bang, Bung, Bam, aber Fußball ist unser Leben. Bei Manta hast du mitgespielt, Sky Sharks hier, diesen...
Ja, die Sky Sharks, die hatten mich gebeten, ob ich in einem Trailer mitmachen könnte, weil sie wieder Geld auftreiben müssen zum Drehen. Ne? Und im Endeffekt treffe ich ein paar Jahre später irgendwen und der sagt mir, hör mal, das fand ich auch geil in Sky Sharks. Und dann stellt sich für mich raus, die haben diese Szene, die ich da für die mitgemacht habe, als Trailer-Ding. Einfach in den Film eingebaut, ohne mir Bescheid zu sagen, die Wichser. Aber ich habe nichts dazu gesagt. Ich habe mir nur gedacht, okay, irgendwann laufen die denen nochmal über den Weg, ne? Und denken dann bestimmt inzwischen selbst bis dahin, dass das alles in Ordnung war, dass sie das eingebaut haben. Denn irgendwann gleicht sich das ja alles so an. Man sieht ja die Augen immer mit seinen eigenen Augen. Ne? Hm. Und womöglich kommen sie dann nochmal mit irgendwas, sodass ich dann das große Vergnügen habe zu sagen, immer mit euch Arschlöchern, ne? Verpisst euch bloß, bevor ich euch in den Arsch trete, ne? So, oder was Ähnliches, ne? Also es war eine Unverschämtheit, aber die sind halt dumm. Okay. Ne?
Du hast auch mit Dieter Krebs zusammen gespielt, auch ein Essener Jung. Gibt ja hier in Essen sogar den Dieter Krebs Platz. Hast du noch eine Anekdote zu ihm?
Der Dieter Krebs. Naja, ich erinnere mich so, wie er mal, da gab es in Bochum das Early's Pub. Das war so eine ganz kleine Kneipe und der Early war so ein Zuhälter aus Bochum, ne? So einer der bekanntesten im Ruhrgebiet. Und da waren wir drin, das war so eben so ein Laden, der nachts auf hatte. Bochum gibt's ja da nicht viel, ne? Auch in der Woche. Ne? Und deswegen waren wir da auch häufiger. Und da kam dieser Krebs so an und tat so, als wenn er so ein Gummivogel, der da im Fenster hing, als wenn er Hunger auf den hätte, ne? War besoffen, war außen am Fenster, so am Klopfen. Dann hat er den Vogel so. Ich kann das jetzt gar nicht nachmachen. Man wird es ja auch nicht sehen, weil es ja ein Podcast ist. Ne? Aber das war so genial, wie der da drauf hatte. Ne? Der war wirklich ein absoluter Komödiant. Absolut. Ne? Aber auch ein wirklich feiner Kerl. Ich muss sagen, als ich damals in Untersuchungshaft gegangen bin, da hat er sofort so eine Gruppe gebildet, die meinem Sohn, mit dem ich ja gerade in Köln in eine Wohnung eingezogen war, die Miete vorgestreckt haben. Ne? Über die ganzen 9 Monate, die ich weg war. Und als ich dann wieder zurückkam, dann habe ich von dem ersten Job, das war glaube ich, was war das? Ich glaube, was nicht passt. Die erste Staffel für Fernsehen oder so. Nee, fürs Kino der erste. Dann habe ich davon eben dann wieder zurückgezahlt. So, ne? Aber das hat er. Und er hat 2 Tage vor seinem Tod hat er das letzte Mal eine Überweisung für meinen Sohn gemacht. Also, der hat ja auch quasi auf seinen Tod gewartet, so schon. Ne? Der hatte die Chemo hinter sich und keine Haare mehr auf dem Kopf und so. Und war beeinträchtigt auch. Ne? Der war nicht mehr so lustig frisch wie die Zeit. Völlig verinnerlicht, selbstverständlich. Ne? Und trotzdem hat er das noch gemacht. Mm, ne? Das werde ich ihm nie vergessen.
Klingt nach einer beeindruckenden Persönlichkeit. Schöne Geschichte.
Das war mal sagen, der war wirklich eine sehr beeindruckende Persönlichkeit.
Und dann hast du ja auch noch in Das Boot zusammengespielt mit so vielen, die auch später groß geworden sind. Jan Fedder, Herbert Grönemeyer, hilf mir auf die Sprünge, wer war noch alles dabei?
Semmelrogge.
Martin Semmelrogge, genau.
Ochsenknecht.
mit deinem Film, also der ja auch dein erster großer und dann sogar zum Welterfolg geworden ist, ne?
Ja.
Und wir sehen ja, der Erfolg, der hat ja jetzt eigentlich auch recht gegeben, ne? Könnte man eigentlich auch sagen, so, hier, Schauspielschule, da habt ihr das jetzt, ne? Aus mir ist doch was geworden.
Ja, immerhin jetzt, Bang Bum Bang ist jetzt dieses Jahr 25 Jahre. Und der Film, der ist ja über die Hip-Hopper, die den Film lieben, ist der in die nächste Generation reinkatapultiert worden. Sodass heute, das letzte Ding war 20 Jahre Bang Bum Bang, ne? Da war dieser rote Teppich, den sie da hatten und die Dauer, bis man da die 100 Meter oder 80 Meter bewältigt hatte, doppelt so lang wie am Anfang. Also es sind wirklich viel mehr Fans geworden, obwohl das ja alles dann die neuen Fans Kinder sind, die damals noch gar nicht gelebt haben, als es gedreht wurde und rauskam. Ne? Also das geht wohl wirklich weiter und ist, so viel ich weiß, nach wie vor im Spiegel als einer der 10 besten Filme gelistet. Weil einfach da so die Geschichte war ganz schön, intelligent auch gemacht. Der Regisseur war fantastisch, weil der wirklich, der wie kaum ein anderer das drauf hat, in den Leuten, in seiner Besetzung aufzugehen. Ne? Der Peter Torwart. Und da sind halt die Fans immer mehr geworden. Ne? Und jetzt, zu 25 Jahre, bin ich jetzt auch in die NDR-Talkshow eingeladen, wegen Bang Bum Bang, 25 Jahre und so. Also das wird richtig groß abgefeiert. Ne? In Bochum sowieso wieder, im UCI-Kino dann. Ne?
Da wird er ja auch immer noch regelmäßig gezeigt.
Ja, ne? Ja.
Jetzt muss ich fragen, war die Premiere zufällig in Essen in der Lichtburg?
Da müsstest du mal die Produktion anrufen, das kann ich dir nicht sagen mehr. Das
wird einen schönen Kreis schließen mit der Marianne Menze, der Chefin von den Filmtheatern hier in Essen, die auch schon hier zu Gast im Podcast war. Beziehungsweise wir waren bei ihr im Büro auf der Couch.
Ich weiß ja nicht mehr, denn ich bin... Ach so, doch. Moment. Ich bin ja festgenommen worden, kurz bevor der Film anfing. Und das war... Und da waren die auch alle. Der Peter Torwart, der Christian Becker, also der Regisseur und der Produzent und die ganze Blase. In Köln, am Rhein unten, da war so dieses Open-Air-Kino. Und da lief der. Und da war die Premiere.
Darf ich fragen, warum du festgenommen wurdest?
Wegen Handel. Ist mir vorgeworfen worden. So. Und dafür bin ich dann erstmal ins Untersuchungsgefängnis nach Köln. Aber in Köln war dann diese Premiere. Und das habe ich vergessen, weil ich mich damals so darüber gewundert habe. Weil Köln damit überhaupt nichts zu tun hatte. Ne? Überhaupt nichts. Ne?
Der gehört doch hier, in Pott.
Ja.
In Unna hat er doch gespielt.
Ja. Ja, also wir haben ja jetzt inzwischen, wir werden ja da auch eine Pommesbude aufstellen, einen Pommeswagen, ne? So ein Grabowski-Imbiss. Ne? Und dann mache ich ja mit dem Hyper, der Road Chief von den Freeway Riders, so eine Rocker-Gruppierung hier, ne? Und der hat so eine Maschine, wo man T-Shirts beflocken kann und so. Und mit dem mache ich eben hier diese Jacken, was hinten drauf steht.
Jetzt zeigt er gerade Grabowski steht auf der Jacke. Grabowski Ruhrpott.
So,
und das so ist ja eine ganze Marke.
So heißt auch die Seite. Ne? So, da kannst du dann so T-Shirts, Sweatshirts, da kommt jetzt alles Mögliche noch dazu. Ne?
Mhm.
Und der kann alles direkt so machen. Da werden wir auch so ein Ding hinstellen, ne? Denn der hat so ein Apparat, die ganze Fahrbar irgendwo hinbringen und so. Und das sehen die Leute auch gerne, wenn das gemacht wird und so. Also inzwischen hat sich da schon so eine leichte Maschinerie dahinter gebildet, die wir jederzeit, wie soll ich sagen, anschmeißen können. So, ne?
So geht die Maschinerie und Marke Kalle Grabowski weiter.
Als nächstes werde ich in Bochum eben ein festes Ladenlokal suchen, um da einen richtigen Grabowski-Imbiss reinzumachen.
Und doch wieder Richtung Ruhrpott. Wie schön.
Ja.
Ralf doch, Richter, ich habe noch ein paar schön. Entscheidungsfragen für dich.
Ja.
Aber nimm erst einen Schluck Wasser.
Ja.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Benz oder Bahn?
Bahn.
Fußball oder Golf?
Fußball.
RWE oder VfL?
Ja, VfL.
Pur oder Grönemeyer?
Grönemeyer, pur. Gott, oh Gott, ist ja grausam.
Buch oder Podcast?
Podcast.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, du hast zum Beispiel deinen Laden geplant.
Also Benz oder Bahn ist jetzt nur, wenn ich weite Strecken, ne?
Ach so, okay.
Zum Reisen, ne? Mhm. Ja. So. Okay, gut,
was hast du? Ja, vielen Dank dafür. gerade hast du schon gesagt, du planst jetzt schon deinen eigenen Laden in Bochum. Du setzt dich noch ein für Menschen, die nicht lesen oder schreiben können. Du hast setzt dich ein für ein Obdachlosenheim in Köln. Hast Restaurant in Köln auch? Ist das richtig?
Nee,
das
steht nicht.
Dann steht da was falsch im Internet. Kann ich
mir vorstellen. Nee, das wäre für mich nichts so. Ne?
Wirst du denn dann auch dauerhaft wieder in den Ruhrpott kommen oder nur für ab und zu?
Nee, ich bin ja häufig hier, sowieso, ne? Und hier der Özgür, der Regisseur, mit dem ich da was zusammen mache, der wohnt auch in Bochum, ne? Nee, das ist schon schön hier, ne? Also, in Bochum sagt man immer, woanders ist auch scheiße, ne? unter dem Aspekt, also das ist schon schön, ne? Nur bringt das für mich nichts, da wirklich zu wohnen, denn solange wie ich mich irgendwie bewege, dass ich irgendwas bewegen will, also irgendwas arbeiten will oder so, da kann ich in Bochum nicht richtig. Denn in Bochum gibt's, damals war es so, eine Pornoproduktion, ist jetzt eher, hört sich an wie ein Witz, aber in der Tat ist es so, eine Pornoproduktion gab es irgendwo in der Königsallee und dann gibt's das Schauspielhaus. Und dann, mehr gibt es für mich nicht, als also in irgendeiner Form als Darsteller. Ne? Das hat gar keinen Sinn. Ne? Wogegen in Köln, du im Sommer... Wenn du im Sommer durch die Stadt gehst oder mit dem Auto fährst, langsam 3 Stunden, dann hast du in den 3 Stunden mindestens 5 Drehteams gesehen irgendwo, ne, so, ne. Also das ist schon was anderes, das ist eine richtige Medienstadt. Mhm. In Bochum, wenn ich hier wohnen würde, müsste ich jede Stunde, die ich arbeite, hier rausfahren, weißt du? Mhm.
Ja, das wäre doch mal eine Perspektive.
Also was mir...
Wir haben ja die Volkwang hier, ne? Auch da ist ja viel Kunst und auch Theater und Gesang.
Bei mir würde mehr Spaß machen, so 1-2 Dinge jetzt noch so aufzubauen, die auch so ein bisschen so für sich selber laufen und dann eigentlich nach Holland zu ziehen.
Ach so.
Denn da hast du die Möglichkeit, du kannst überall mit dem Schiff hin eigentlich, ne? So über die Kanäle. Und du kannst da auch, sofern du kein eigenes hast, kannst du dir da Führerschein frei, kannst du die mieten und fahren da, ne? Bis 15 Meter Länge und längere Schiffe nimmst du nicht auf dem Fluss. Ne?
Dann heißt das nicht Bahn oder Benz, dann heißt das Boot oder Benz.
Klasse, ja, das ist wirklich gut. Da braucht man ein bisschen Zeit natürlich, ne? Aber die habe ich ja auch. Ne? Das macht einfach Spaß.
Aber dann fährst du mit dem Schiff zum Dreh, das wäre natürlich auch geil.
Ab heute gesehen werde ich wohl sicherlich gar keine 25 Jahre mehr leben. Wahrscheinlich. Ne? So, also für mich wäre das klasse, das jetzt so zu machen. Und das werde ich auch machen.
Guck mal, da ist doch mal eine Perspektive. Wie geht's sonst weiter mit dir, Ralf Richter?
Es kommen immer wieder Menschen, die Werbung, Internetwerbung wollen, so, ne? Das ist auch nicht schlecht, weil das schnell geht, ne? Dann sind wir jetzt eben dabei, eine Kinosache, die wir geschrieben haben, wo einer der Tricks dabei ist, dass alle 3 Brüder aus der Una-Trilogie, also Bang Bum Bang, was nicht passt, und Goldene Zeiten, da war ich im 1. Aussprecher Grabowski, im 2. Bauarbeiter Grabowski, im 3. Saunaclubbesitzer Grabowski. Also 3 Brüder eigentlich. Und bei uns treten jetzt in einem Film treten alle 3 Brüder auf. Ne? Und der Sohn, beziehungsweise von einem der 3 der Sohn, den anderen beiden der Onkel, ne, der Neffe, so, der hat was. Also den spielt mein Sohn Maxwell, ne? Der hat ein Problem, was zu bewältigen ist und braucht Hilfe. Und dann will er, dass die 3. Und so über Verwicklung hin und her kommt es dann dazu. Ist so, sagen wir mal, so ein leicht rotlichtlastig, weil einer der Brüder ja Lude ist. Ne? Mhm. Und bei dem können die Fäden ganz gut zusammenlaufen, so zusammenkommen. Ruhrgebietsdinge. Dann haben wir geschrieben, hat sehr lange gedauert. Letztendlich aber lustig geworden. Und es ist aber schwierig, einen Kinofilm durchzubringen einfach. Mhm. Obwohl wir jetzt schon eine Legende haben, dass es nicht aus dem Blauen heraus, sondern man weiß, worum es geht.
Ja,
oder so,
ja,
ne?
Ja.
Und das Ding hat gut Fans irgendwie so. Ne? Ich alleine habe, glaube ich, 35.000 da auf einer Seite da bei Facebook, die wirklich aber beinhart sind. Ne? Wenn nicht wie beim Elton, so 800.000, aber sind alles kleine Kinder von 1, 2 oder 3. die noch keine eigene Meinung haben. Bei mir, die Leute, das sind knallhart, die machen alles mit. Ne?
Das sind die, die auch eine Karte fürs Kino kaufen können.
Ja.
Gibt es da schon einen Namen zu?
Wozu?
Zu dem Film?
Fällt mir gleich wieder ein. Fällt mir sofort wieder ein. Aber heißt es dann von der Förderung, ja, wir wissen ja gar nicht, ob nicht im nächsten Monat die Schulen wieder zumachen und so, wo was Wahres dran ist. Ne? Denn wo eine Pandemie ist, dann lauern auch weitere. Ne? Wenn erstmal der Permafrost aufgeht, ne, dann werden wir noch ganz andere Sachen zu spüren kriegen. Ne? Wie auch immer.
Gibt es ein Datum oder ungefähr, wann wir uns da auf den Film freuen können?
Weil uns das auch geraten wurde und haben über nachgedacht, sind wir jetzt gerade dabei, in der Hauptsache mein Sohn Maxwell, der das auch gut im Griff hat, aus diesem Kinostoff eine Miniserie zu machen. Und da sind wir auch schon ganz schön so weit damit und gehen davon aus, dass wir das auch produziert kriegen. Ne? Haben schon ein paar Interessenten dafür. Das wäre das Nächste jetzt. Ne? Denn das ist so auch eine Nummer, wo dann auch die anderen Rabauken, Legenden, wie der Claude Rudolph zum Beispiel, der spielt so als Lude Grabowski direkten Gegenpart. Einer, der sich so als Lude für einen Indianer hält. Ne? Die gibt es immer, so Leute, die dann auch im Indianerornat rumlaufen teilweise. Mhm. Ne? So, ne? Einfach weil sie wissen, sie können sich alles erlauben, weil sie alle Angst vor ihnen haben.
Aber das heißt, wir sehen dich bald wieder auf dem Bildschirm oder auf der Leinwand.
Ja, das schon. Klar, logisch.
Ja, da können wir uns drauf freuen. Bis das Ding fertig ist, möchte ich euch Zuhörerinnen und Zuhörer noch natürlich sämtliche anderen Folgen von diesem Radio Essen Podcast Essen im Ohr empfehlen. Wenn ihr irgendwie Lobkritik habt oder euch bestimmte Gäste wünscht hier aus Essen, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast@radioessen.de. Wer sich jeden Tag auf den neuesten Stand bringen lassen möchte, hört den Tag in 5 Minuten. Und den Wochenrückblick gibt's mit dem Redebedarf 2.0. Und natürlich, wie gesagt, abonniert und bewertet diesen Podcast. In einer der nächsten Folgen gibt's die nächste Legende, nicht aus dem Schauspiel, aber aus dem Bereich Sportreportagen. Ich bin Fabian Schulenkopf, sage euch danke fürs Zuhören und sag danke Ralf Richter, dass du hier warst, dass du so viel offene Geschichten und Dinge erzählt hast.
Ja, danke für die Einladung und Publikum, Zuhörern für mehr, danke ich fürs Zuhören.
Das letzte Wort bekommst du jetzt aber trotzdem noch, wenn du dem noch was hinzufügen möchtest.
Ich möchte es nur noch mal wiederholen. Wer mich überholt, ist ein Arschloch und wer sich von mir überholen lässt, ist bekloppt.
Essen im Ohr. Der Podcast-Talk von Radio Essen.